Verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Wie mündig wollen wir sein?« über die Aufklärung, ihre Folgen und ihre Zukunft. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale seit einigen Semestern. Das ist immer das Stichwort. Ich kann Ihnen durchgehen lassen. Das Programm, auf dem finden Sie einen Link auf eine Internetseite. Dort sind gespeichert Aufnahmen der Vorträge der letzten 7,5 Jahre. Vielleicht ist es interessant und relevant für Sie, da mal reinzuschauen, wenn Sie die Themen aus den vorigen Semestern interessieren. Heute haben wir zu Gast Herrn Julian Feil. Und zwar nicht zum ersten Mal, sondern bestimmt schon ein Dutzend Mal in den Vortragsreihen hier gewesen. Was sollten Sie über unseren Referenten wissen? Er hat studiert, und zwar an der Universität Stuttgart, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte. Und insbesondere das letztere Fach ist, glaube ich, heute stark gefragt bei seinem Vortrag. Was kann man sonst über Julian Feil sagen? Er hat blickt auf eine bewegte Karriere zurück im Bereich der Werbung, des Marketings, der Agenturen, war unterwegs, hat Agenturen geleitet und ist heute stolzer Besitzer eines eigenen Unternehmens, das er selbstverständlich dann auch leitet. Und da beschäftigt er sich mit Marketing und Fundraising. Aber dazu hat er sich in den Reihen hier auch schon öfter mal geäußert, aber das ist heute nicht Thema. Heute brilliert er mit seinem kunstgeschichtlichen Interesse und erzählt uns, welche Bilder zur Aufklärung gehören. Viel Vergnügen mit dem Vortrag von Julian Feil. Sobald es grün, jetzt bin ich zu hören, auch wenn ich so schaue. Vielen Dank für Ihr Kommen. Wenn ich die Referentenliste hier so angucke, dann bin ich ja schon klein, werde ich noch 2 Zentimeter kleiner vor lauter Professor Dr. Phil Habil. Und ich bin nur in Anführungszeichen Magister und sicher unter den Vortragenden ein Stück weit ein Exot. Es gibt noch ein paar andere zum Glück. Und Kunstgeschichte habe ich in der Tat mal studiert, auch ganz gut abgeschlossen. Und beschäftige mich von Zeit zu Zeit mit den Themen, aber habe sicherlich auch eine Herangehensweise, die ein bisschen unorthodox ist. Als Volker Friedrich mich ansprach und sagte, wie wäre das, könntest du nicht ein kunsthistorisches Thema zur Vortragsreihe bearbeiten, habe ich mich deshalb erstmal dran gemacht und geschaut, was könnte man denn überhaupt machen. Ich habe auch ein paar Anregungen von dir aufgenommen. Wir sind ja ehemalige Studienkollegen und haben deshalb eine langjährige, jahrzehntelange mittlerweile freundschaftliche Verbindung. Bin aber dann dennoch in eine ganz andere Richtung gekommen, als so die ersten Ideen versprachen. Es geht ja bei der Aufklärung, wie Sie sicher jetzt schon in mehreren Vorträgen immer wieder gehört haben, darum, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und Immanuel Kant, der Philosoph aus Königsberg, ist ja einer der Bannerträger der Bewegung. Der hat 1784 diesen Ausspruch getan. Und das Zufallsglück wollte es, dass ich bei meinen Recherchen darauf stieß, dass es ja eine große Ausstellung zum Thema gab, 2011 erst. Und jetzt, wenn ich sage, wird sich vielleicht die eine oder der andere daran erinnern. In Kooperation mit der Volksrepublik China hat die Bundesrepublik Deutschland diese große Ausstellung in Peking ein ganzes Jahr lang ausgerichtet. Und für diese Ausstellung haben das National Museum of China und die staatlichen Museen zu Berlin, Kunstsammlungen Dresden, Bayerische Staatsgemäldesammlung zusammengearbeitet, und natürlich waren politische Zwecke oder politische Intentionen mit dieser Ausstellung verbunden. Und die ist so ein herrlicher, umfassender Schatz von Erkenntnissen und auch modernen Interpretationen zum Thema Aufklärung, dass ich nicht widerstehen konnte, einfach der Idee zu folgen, Ihnen diese Ausstellung in einer hoffentlich repräsentativen Auszugshaftigkeit heute hier zu referieren. 600 Kunstwerke werden wir heute nicht durchsprechen, aber wir greifen die neuen Themenfelder auf, die die Ausstellung strukturiert haben. Und neben der Ausstellung gab es natürlich auch ein umfangreiches Begleitprogramm, Aufklärung im Dialog betitelt. Da beschäftigen wir uns nicht damit. Da geht es jetzt einfach nur darum, Ihnen so ein bisschen zu erklären, was das Umfeld dieser Ausstellung geprägt hat. Der Bezug, sagen wir, der Ausgang für die Ausstellungskonzeption war, dass über den Briefwechsel, den Leibniz seinerzeit, genauer gesagt in den Jahren 1689 bis 1714 mit missionierenden Jesuiten führte, Vorstellungen und Ideen über chinesische Kultur eben ganz am Beginn der Aufklärung tatsächlich auch in den deutschsprachigen Raum gelangt sind. Und das ist auch eine Wurzel der Aufklärung selbst, und damit war es natürlich auch eine wunderbare Vorgabe für diese Ausstellung, dass die deutschen Denker, auch die Dichter, auch die entstehende Bürgerlichkeit sich mit China, chinesischer Kultur, chinesischer Gesellschaftlichkeit und anderen Dingen, die man für typisch chinesisch hielt, beschäftigte. Wir gucken uns das auch im Detail noch stärker an, aber das war so ein bisschen die Wurzel für dieses Ausstellungskonzept, diese historische Verbindung von China zur deutschen Aufklärung. Und natürlich gab es eine kritische Rezeption, wie ja überhaupt die Beziehungen zu China, die ja sehr stark wirtschaftlich geprägt sind, immer auch im Lichte einer politischen Kritik diskutiert werden. Damals sagte man vielfach, 450.000 Besucher für so ein riesiges Land sind zu wenig. In diese Zeit fiel auch die Verhaftung von Ai Weiwei. Und vielfach wurde gesagt, die Ausstellung ist in China, in Peking nicht wirklich kommuniziert worden. Und die Diskussionsveranstaltung, die unsere Journalisten ja auch besucht haben, wurden als plätschernd abgewertet. Man hat gesagt, die Diskussionen anschließend an irgendwelche Vorträge oder Darbietungen, die waren gleich zu Ende. Und das kann man sich ja auch vorstellen. Das soll aber nicht unser Thema heute sein. Ich nehme einfach die Ausstellung als wunderbare Steilvorlage, einen Bilderreigen mit Ihnen gemeinsam anzuschauen. Neun Themenfelder, sagte ich, und ich habe sie hier auf einen Schlag alle mal aufgelistet. Die werden uns beschäftigen und die sind ein Schlüssel letztendlich zu der Bilderwelt, die wir uns dann gleich anschauen werden. Im ersten Aufzug, wenn ich so sagen darf, geht es um höfisches Leben im Zeitalter der Aufklärung, also welchen Anteil haben gewisse Tendenzen, gewisse Entwicklungen in der adligen Welt, in der Welt der Fürstenhöfe in die Aufklärung hinein. Denn die Aufklärung, das werden wir an vielen Stellen sehen, ist natürlich nicht nur eine bürgerliche oder das Bürgertum allein nach oben oder in die Aufmerksamkeit spielende Bewegung, sondern es ist eine Bewegung, die auch tatkräftig von Adligen mitgetragen wird, aus ganz bestimmten Gründen zum Teil. Und wir werden uns Aspekte dieser Seite der Aufklärung anschauen. Dann geht es im zweiten Aufzug um Perspektiven des Wissens, Die Aufklärung ist ja eine Zeit der nahezu explosiven Entwicklung aller möglichen Wissenschaften. Und diese Aspekte werden wir uns auch in Bildern zu Gemüte führen können. Die Geburt der Geschichte bezeichnet ein aufklärungstypisches Gewahrwerden des Früher im Lichte des Heute und Geschichte als Wissenschaft, Kunstgeschichte als Wissenschaft, Archäologie sind Disziplinen, die überhaupt erst in der Aufklärung entwickelt worden sind, weil einfach die Betrachtung dessen, was ist, aus einem vernünftigen Blickwinkel einfach auch das Früher beleuchtet hat, um das Heute zu verstehen. Die Geburt der Geschichte sind ein paar Bilder, die wir uns angucken, sind ein paar Visualisierungen. Ferne und Nähe ist ein großes Thema der Aufklärung, weil die Erforschung der Welt natürlich auch Reisen mit sich brachte und Reiseberichte und Reisedokumentationen und Reiseinteressen und gleichzeitig kam zunehmend aber auch die Nähe in den Blick. Ein Begriff wie Heimat ist damals auch erst entstanden, die Wertschätzung dessen, was unsere direkte Umgebung anlangt. Liebe und Empfindsamkeit ist ein großes Thema. Wir werden sehen, dass die Hinwendung zum Gefühl sowas wie ein Gegenpol zur vernunftgeprägten Verstandeswelt darstellt, wie ein Gegenpol. Und das Gefühl wurde letztendlich in der Aufklärung auch zum Gegenstand der vernünftigen Betrachtung. Ja, das Licht scheint praktisch auch in bis dato eher unklare oder verdunkelte Winkel. Liebe und Empfindsamkeit ist ein weites Feld, weil es geht nicht nur um die Gefühle, es geht auch um das Gefühlsleben sozusagen, um Partnerschaft, um Ehe, um Erziehung, diese Themen. Stichwort für den nächsten Aufzug, zurück zur Natur, ist eine philosophische Hinwendung zu dem, was wohl natürlich sei. Denn die Vernunft fragt natürlich auch danach, was wohl die richtige und rechte Lebensweise sei. Und im Naturbegriff, einer der prägenden philosophischen Begriffe auch der Zeit, klingt Moral an, klingt Wahrhaftigkeit an. Solche Themen sind mit zurück zur Natur auch angesprochen. Wenn ich von Gefühlen spreche, dann kann ich auch sehr gut auf das Thema Nachtzeiten kommen. Es gibt eine ganze Dimension von Beleuchtungen des Irrationalen, des Abstrusen, des Dämonischen, die damit einhergeht, dass man eben sieht, Vernunft ist auch nicht alles. Man hat davon gesprochen, dass die Gräuel in der Französischen Revolution, diese Hinrichtungsorgien, die ja auch aus einem Anspruch der Vernunft letztendlich motiviert waren, legitimiert wurden, so nicht sein können. Irgendwo muss auch wieder ein gesundes Gefühl hinzutreten. Und diejenigen, die sich damit kritisch befassen, bilden dann eben auch Dinge ab, die eher die grausame und abstoßende Seite des Menschlichen, die Vernunft will ja auch diese Aspekte betrachten, abbilden. Emanzipation und Öffentlichkeit ist sowas wie eigentlich der Hauptstrom vielleicht auch der Aufklärung, den Aufklärung in ihrem Siegeszug und in ihrer enormen gesellschaftlichen und politischen Umformungskraft war deswegen möglich, weil es eine Öffentlichkeit gab, wie es sie in dieser Form zuvor eben nicht gab, weil es Vervielfältigungstechniken in einer Reife mittlerweile gab, die es bis dato eben nicht gegeben hatte und weil auch eine öffentliche Aufmerksamkeit ganz anderer Art war. Ich glaube, das kommt an irgendeiner Stelle, sage ich das nochmal, während der ganzen Zeit der Französischen Revolution zählt man etwa 40.000 Pamphlete und Flugschriften, die geradezu inflatorisch unter das Volk gebracht wurden. Und insofern hat die Emanzipation als Folge der Aufklärung mit Sicherheit auch den Aspekt einer neu entstandenen Öffentlichkeit. Die Revolution der Kunst ist der Abschluss letztendlich. Da geht es darum, dass die Kunst selber im Zuge der Aufklärung eine andere Rolle hat, als sie davor einnahm. Ich habe erst heute Morgen nochmal drüber geschaut. Die Kunst bis in den Einstieg des 18. Jahrhunderts war eine Kunst, die Hierarchien, die soziale Gegebenheiten, die Herrschaftsverhältnisse, auch religiöse Themen abgebildet hat, visualisiert hat. Die Kunst mit Beginn der Aufklärung zunehmend bekommt aber eine Rolle eher des Erzieherischen, und des Bildenden auch, hat ausgesprochene moralische Absichten, wenn Sie an Schiller denken und andere zum Beispiel. Und diese neue Rolle der Kunst, auch die des Voranschreitenden, des Vorbildhaften, des Avantgardistischen, hat die Kunst eigentlich bis heute da könnte man wieder kritisch drüber reden, aber ich sage jetzt mal im Mainstream behalten, Kunst soll Avantgarde sein, Kunst soll Regeln brechen und neue Regeln aufstellen. Und um diese Thematik geht es in einem einzigen Bild am Schluss. Wie ich überhaupt immer versucht habe, das exemplarisch vorzustellen, weil sonst sitzen wir morgen noch, das heißt Sie sitzen, ich stehe morgen noch hier. Und das wollen wir nicht. Es geht wirklich darum, das in einem Überblick darzustellen. Ich habe immer für jeden Aufzug ein Chart, wo ich so ein paar geschichtliche Rahmendaten darstelle und die Zusammenhänge, die letztendlich mit den Bildern verknüpft werden können, die Sie dann sehen. Und das sind immer so 3, 4, 5 Bilder. Die Qualität ist, ich hoffe, gut. Nicht bei allen Bildern, obwohl ich alle gescannt habe, ist es so, habe ich jetzt im Durchlauf hier gesehen, das ist auch ein bisschen beamerbedingt, aber viele scheinen gut zu sein. Jetzt gucken wir halt einfach mal, wie wir klarkommen. Erste Themenfeld, höfisches Leben im Zeitalter der Aufklärung. Jetzt einfach so ein bisschen Beschreibung dessen, was war. Berlin, Dresden, München gelten als die wichtigsten Residenzen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Also hier ist, wenn ich es mal so salopp sagen darf, wo die Musik spielt. Und neben diesen Hauptorten gibt es ja, wie Sie wissen, in Deutschland einen wahren Fleckerlteppich von Fürstentümern und kleinen und kleinsten Herrschaftsbereichen. Um sich hier zu profilieren, war der Repräsentationsbedarf naturgemäß groß und man sieht, rückblickend natürlich immer, dass es auch darum ging, Herrschaftsansprüche, politische Ansprüche zu visualisieren, ja, durch Prunk, durch eine bestimmte Art der Hofhaltung, die im Zuge der Aufklärung und der Ideale der Aufklärung natürlich auch von bestimmten Interessen geprägt waren. Einer der großen Machthaber war August der Starke und überhaupt sein Herrschaftsgebiet Sachsen, Polen, er und seine Nachfolger hatten insofern eine sehr gute materielle Basis, als damals im Gebiet des heutigen Freiberg Silberbergbau getrieben wurde. Und hier sieht man, dass reichhaltige Sammlungen aufgebaut worden sind. Das berühmte grüne Gewölbe in Dresden ist aus dieser Zeit her angelegt. Das sind im Prinzip Schatzkammern, wenn Sie so wollen, wo aber nicht nur Juwelen angehäuft werden, sondern eben auch Kunstgegenstände. Und berühmt war diese Sammlung eben auch durch ihre Porzellansammlung. Und es ist interessant, wir sehen das auch nachher, es gab ja auch Handelsbeziehungen zu China. Die Chinesen haben damals eigens für den europäischen Markt produziertes Porzellan exportiert. Und in den Quellen, die ich gelesen habe, steht drin, der landläufige Chinese hätte diese Porzellanartefakte gar nicht als chinesisch unbedingt zuordnen können. Also da sind richtige Anstrengungen unternommen worden. Es gibt auch Ausstellungsexponate, wo das sächsische Staatswappen dann aufgebracht ist und so weiter. Das haben alles die Chinesen gemacht. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab 1710, hat man Porzellan dann eben auch selber gefertigt. Also da war eine große Wertschätzung für solche Kunstfertigkeiten. Und in dieser Zeit gibt es auch Bildungseinrichtungsneugründungen, die Dresdner Kunstakademie ab 1764, die Freiberger Bergakademie, weil das einfach eine Ausbildungseinrichtung ist, 1765, und Wissenschafts- und Kunstakademien, zum Beispiel in Mannheim und München. Und was eben auch von den Königen und Fürsten eingerichtet wird, sind Parkanlagen, große künstlerisch gestaltete Gartenanlagen, und da gibt es viele, und das ist ein Riesenthema für sich. Ich nenne hier nur den zwischen 1789 und 1792 entstandenen Englischen Garten oder die Gemäldegalerie am Hofgarten in München. Also es ist so ein bisschen so das Umfeld. Es gibt eine Repräsentationsbewegung unter den Fürstenhäusern, die sich immer stärker auch veröffentlicht, zugänglich wird für bürgerliche Schichten, und eine ganz besondere Rolle spielt auch Friedrich der Große in dieser Welt der großen Beherrschenden als Figur, die Aufklärungsthemen zum Beispiel über den Hofgast Voltaire aufnimmt und ins tägliche politische Handeln überführt. Was ich eine ganz interessante Geschichte finde, und ich hatte schon mehrmals aus anderen Gründen auch damit zu tun, die Minderheiten, die von anderen Höfen aus anderen Ländern zum Teil vertrieben wurden, wie Hugenotten aus Frankreich oder die Calvinisten aus der Schweiz oder beziehungsweise die, das weiß ich gar nicht, wo die herkamen eigentlich. Also Calvin ist ja ein Schweizer gewesen, aber ob die Schweizer Calvinisten vertrieben wurden, das kann ich Ihnen jetzt gerade gar nicht sagen. Auf jeden Fall hat Friedrich der Große auch Juden gewisse Privilegien eingerichtet, und das war eben auch dadurch motiviert, dass er sagte, davon habe ich was, ich habe in diesem unterbevölkerten Land dann einfach Leute, die sich dadurch, dass sie von mir geschützt werden, hier ansiedeln und sich anstrengen und unsere Gesellschaft insgesamt was bringen, den Handel beleben und so weiter. Lessing, Mendelssohn, die Brüder von Humboldt, Herder und viele andere sind in dieser Zeit auch in der Zeit der Regierung Friedrichs des Großen und danach in Berlin ansässig und sind ja große Motoren letztendlich der intellektuellen Diskussion in der Zeit der Aufklärung. Das ist so ein bisschen so der Hintergrund dieser Thematik, was passiert eigentlich bei Hofe in der Zeit. Und hier habe ich ein paar Bildbeispiele. Man sieht die Münchner Residenz, die sogenannte Grüne Galerie, die später dann eben in ein öffentliches Museum auch umgewandelt wurde, ein Beispiel, was man vielerorts hat. Hier sieht man noch, dass die Bilder übereinander und dicht nebeneinander gehängt worden sind. In den Museen später geht man mehr und mehr dazu über, weil die Wertschätzung für das einzelne Kunstwerk steigt, die Bilder einzeln und in Abständen nebeneinander zu hängen, so wie wir das heute von Ausstellungshängungen auch kennen. Aber hier ging es einfach auch darum zu zeigen, guck mal, wir haben viel und wir haben tolle Sachen und wir sind so begütert, dass wir uns das auch leisten können. Hier ein Bild von Friedrich dem Großen, religiöse Toleranz, Bildungsreformen, ausgeprägtes kulturelles und bürgerliches Leben, der sogenannte aufgeklärte Absolutismus, vielleicht weniger, und das wäre ein Thema für sich, das tiefer zu beleuchten, im Interesse individueller Freiheit, als vielmehr für einen funktionierenden Staat. Friedrich an sich ist ja eine hochinteressante Persönlichkeit, die so sagt man besser Französisch sprach als Deutsch und eine ganz große Sympathie hatte für alles, was französisch war, deshalb auch Voltaire einlud, selber komponiert hat, Flöte gespielt hat und dennoch gleichzeitig als äußerst brutaler Kriegsheld 20 Schlachten geschlagen hat, davon 14 gewonnen und sein Land Preußen mit eiserner Faust erheblich vergrößert hat. Also das alles in dieser Persönlichkeit Friedrich allein zu betrachten, würde sehr interessant sein, um etwas aus dieser Zeit zu verstehen. Mal was ganz anderes. So sah ein Herrenanzug um 1770 aus. Also das, was ich heute anhabe, ja, so was ganz Konventionelles, ein dunkelblauer Anzug, sah damals, wenn man mal die Farbe weglässt, so aus. Die Rockschöße sind schon etwas kürzer, die müssen davor noch etwas länger gewesen sein. Und man kann sagen, das muss um 1770 gewesen sein, weil damals gab es diese Stehkrägen, die man hier sieht und in der Quelle, die ich gelesen habe, stand auch drin, ja, das war so der letzte Schrei, dann eben so eine andersfarbige Weste drunter zu tragen. Interessant ist, dass in der Quelle auch steht, das war so der Habit und du hast letztendlich durch die Schichten, die überhaupt solche Anzüge tragen konnten, nur einen Unterschied in der Güte des Materials gehabt. Also ein englischer Lord hat mehr oder weniger auf den ersten Blick gleich ausgesehen wie einer aus dem bürgerlichen Stand. Und hier sagt man dann noch, ja gut, das muss so ein Alltagsgewand gewesen sein, also kein Festgewand in dieser roten Farbe. Und sowas konntest du normal tragen. Heute würdest du wahrscheinlich belächelt werden, sagen wir mal so. Damals war das der Standard. Das ist auch nochmal was ganz anderes. Einen Sekretär, einen Schreibtisch zu haben, war etwas, was durchaus auch in der bürgerlichen Wohnstube möglich war. Man erkennt diese Möbel daran, dass Intarsien, dass Beschläge wegfallen, Das ist eine vergleichsweise schlichte Geschichte und so ein Sekretär war sehr verbreitet, weil auch die Post zunahm, Briefkultur zunahm. Wir kommen da in einem anderen Zusammenhang auch nochmal drauf. Zweite Themenwelt, Perspektiven des Wissens. Ich lese es mal vor und sage dann noch ein bisschen was dazu. Die verlorene Krone der Schöpfung macht jedes Detail wissenschaftlich wichtig. Nachdem der Mensch nicht mehr religiös legitimiert, biblisch hergeleitet zur Krone der Schöpfung taugt, habe ich letztendlich auch keine so starre Hierarchie mehr. Ich muss mir den Sinn letztendlich neu zusammensetzen und kann jedes Detail beleuchten, weil jedes Detail natürlich auch seine Wichtigkeit bekommt. Und was man sieht in der Aufklärung ist, dass diese Neuausrichtung, diese neue Unbefangenheit zu einer großartigen, unglaublichen wissenschaftlichen Entwicklung führt. Und man einfach überall schaut, was kann dem Menschen und seiner Weiterentwicklung nützlich werden. An der Stelle kann man von der Geburt der modernen Naturwissenschaften sprechen. Während Giordano Bruno noch auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, Galileo Galilei seinen Erkenntnissen abschwören musste, sind hier jetzt keine Restriktionen mehr zu befürchten. Jetzt kann man frei denken, wenn man so will. Und da geht es um einen Fortschritt, der innerhalb von wenigen Jahrzehnten ja erzielt wurde. Dadurch sind Wissenschaft und Forschung auch sehr stark popularisiert. Es gibt eine große bürgerliche Bewegung in Richtung Diskussionskultur. Salons entstehen, Vorlese-, Gesprächs-, Vortragsrunden entstehen. Und zugleich wird auch, ich sagte es eingangs bereits, die Reproduktionstechnik revolutioniert. Wir werden das jetzt vielfach auch sehen. Es gibt verbesserte Druckgrafikverfahren. Du hattest ja mit den herkömmlichen Kupferstich, Holzschnitt, diesen Reproduktionsverfahren einfach nach von mir aus 300 Abzügen bei so einem Holzschnitt keine brauchbare Reproduktion mehr. Also es ging darum, letztendlich dauerhaftere Druckstöcke zu finden. Das gelang dann mit Lithografie, mit Stahlstich, mit solchen Dingen, kommen wir auch noch drauf. Und ich konnte eben auch sehr schnell dann Abzüge herstellen von solchen Vorlagen. Und das fließt in dieser Zeit dann auch alles zusammen. Zugleich habe ich Gründungen, die wissenschaftliche Entwicklung, die Erfindungen perpetuieren, also einfach besser organisieren, was kommt da, wie bewerten wir das? Royal Society 1660 in London, 1664 die Akademie Royale in Paris, 1700 die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin, die vor allem damit beschäftigt waren, Patente zu vergeben und Erfindungen zu bewerten. Gleichzeitig gibt es Universitätenneugründungen, zum Beispiel in Halle, in Göttingen. Und in diese Wahrnehmung des Wissens in der Öffentlichkeit gehört auch, dass jemand wie Isaac Newton so eine Art Wissenschaftsheiliger, wenn man so will, in dieser Epoche ein Staatsbegräbnis erhält, als er 1727 stirbt. In diese Zeit fällt auch eine zunehmende Naturbeherrschung, nimmt seinen Ausgang, womit wir heute ganz selbstverständlich leben, Elektrizität, erste Flugversuche mit Heißluftballons und andere Dinge mehr. Erfindungen wie Fernrohr, Mikroskop, Dampfmaschine, letztendlich auch ja, epochal 1776, führen zu großen Fortschritten in Astronomie, Medizin, Physik erste Impfungen, solche Dinge, das gibt es da. Und ein paar Bilder dazu, hier von Maurice Quentin de la Tour, 1753. Das ist vielschichtig. Mademoiselle de Ferrand méditant sur Newton. Ja, also das sind mehrere Aspekte beleuchtet. Erstmal, dass eine Frau so abgebildet wird. Die Art, ja, wie sie schaut. Ja, also das ist nicht Heimchen am Herde, garantiert nicht. Sondern das ist eine selbstbewusste Frau, die auch sehr, ja, mit sehr viel Sympathie dargestellt wird. Ganz individuelle Darstellung. Und diese Frau, 1753, die liest nichts weniger als Newton. Beziehungsweise sie liest es nicht nur, sondern sie meditiert sogar darüber. Man sieht es oben, ich weiß nicht, ob Sie es hinten lesen können, Newton. Das ist eine wichtige Information, die dem Maler wichtig war, 1753. Oder diese Geschichte hier, Sie werden einen Haufen Bilder sehen, die Sie noch nie gesehen haben, und ich finde das auch ganz schön. Es geht mehr um wirklich die gedanklichen Inhalte. Valentine Green, die nach Joseph Wright of Derby dieses Bild da gemacht hat, an experiment on a bird in the air pump. Da kommen auch wieder viele Dinge zusammen. Dieser Joseph Wright war ein Meister in so Hell-Dunkel-Darstellungen. Und das hat einen gewissen dramatischen Effekt, wie Sie sehen. Fand viele, viele Fans, ja, so, wow, unglaublich, ja, wie er das gemacht hat. So. Also da geht es einfach um die Kunstfertigkeit. Und dann haben wir aber hier auch eine besondere Reproduktionstechnik vor uns, die sogenannte Schabekunst, das erläutere ich jetzt nicht näher, die aber eben auch ermöglicht hat, viele, viele Exemplare von sowas herzustellen. Und wir sehen hier schon die Reproduktion, also das Original war hier gar nicht zu sehen. Und wir sehen, ich erkläre das mal, ganz oben in der Bildmitte über dieser säulenartigen Geschichte in einem Glaskörper einen auf dem Kopf hängenden weißen Kakadu, der unglücklicherweise in so einer Vakuumpumpe drin ist. Und dem wird da unglückseligerweise die Luft abgepumpt. Und der mit der Hand auf diese Glaskugel deutet, das ist der Wissenschaftler, der dieses Experiment vorführt. Es war nicht ungewöhnlich in dieser Zeit, dass solche Wissenschaftler, in Anführungszeichen, heute würde man sagen, naja, also das ist ja wirklich grenzwertig, auf den Jahrmärkten und auf den Plätzen in den Städten waren und diese Neuerungen vorgeführt haben. Der arme Kakadu, der ist schon ziemlich alle, und die Leute, ja, vielleicht könnte man sagen, sie amüsieren sich nicht durchgängig. Aber es ist einfach ein Spektakel, und manche sind total gebannt, fasziniert, da gibt es auch wirklich Minen der Abscheu. So ist so das ganze Panoptikum von möglichen Gefühlsreaktionen, und das ist eine typische Geschichte. Wir haben Guckkasten-Szenarien, wir haben viele so wissenschaftliche Vorführungen in der Öffentlichkeit in dieser Zeit. Und dieses Bild zeugt auch davon. Julius Caesar Ibbetson, George Biggins Aufstieg in Lunardis Ballon, circa 1785. Lunardi ist sowas wie ein englischer Montgolfier, und ein, zwei, drei Jahre später, nach diesen Heißluftballons der Brüder Montgolfier, gibt es eben Lunardis Ballons in Great Britain, und George Biggin ist sein Finanzier, und beim dritten Ballonflug darf George Biggins mit einer, wie es in der Quelle heißt, Gesellschaftsdame da aufsteigen, und es war ein Volksfest. Ja, da sind die Leute gekommen, und da war ein Riesenaufstand, Und das war natürlich auch eine nationale Geschichte. Ja? Das ist jetzt der englische Ballon. Also da war auch ein gewisser Wettstreit natürlich um wissenschaftliche oder technische Erkenntnis oder Praxishöhe auch. Die Geburt der Geschichte, sagte ich eingangs, da geht es darum, ein historisches Bewusstsein zu entwickeln im Laufe der Aufklärung. Und ich leite es hier auch kurz her. Das Interesse an der Wissenschaft führt eben zu dieser neuen Betrachtungsweise und es entstehen eine ganze Reihe von historischen Wissenschaftsfächern, damals ganz neu, die Geschichtswissenschaft, die Kunstgeschichte, die Archäologie, die es bis dahin so gar nicht gab und alle haben letztendlich den Hintergrund, auf die eigene Gegenwart zu reflektieren, was ist gut gewesen und könnte vielleicht weitergeführt oder wieder aufgegriffen werden und was wollen wir lieber nicht. Es gibt in dieser Zeit entstehend eben auch eine hier genannte Ruinen- und Antikenbegeisterung. 1738 wurde Herculaneum, 1748 Pompeji ausgegraben und einer der Repräsentanten dieser Hinwendung auch zur Antike damals ist Joachim Winckelmann, der den Klassizismus als ideale Kunsttheorie vertreten hat. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Edle Einfalt und stille Größe, die Schlichtheit in der Antike, also auch eine gewisse Idealisierung des antikischen Lebens und der antikischen Ideale, mit allem, was dranhängt, auch natürlich eine philosophische Diskussion. Generell gibt es ein Weisheitsinteresse. Es wurde ja im 20. Jahrhundert mal von Max Weber von der sogenannten Entzauberung der Welt gesprochen. Ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber nach dem Motto, nach dem Tod der Götter entsteht eine Lehre, in der eine neue Sinnsuche sozusagen ihren Raum findet. Was jetzt? Und das ist auch eine ganz wesentliche Triebfeder natürlich des, und der Menschen in der Aufklärung. Was ist wert? Wo finden wir Sinn? Und allein von daher leitet sich natürlich ein ganz vielfältiges Interesse an anderen Gesellschaften, Religionen, Politik, Kultur, fremde Völker ab. Und aus dieser Hinwendung erklärt sich eben auch eine Faszination zum Beispiel für China oder Ägypten und vielfache Eingänge in die Alltagskultur, sogenannte Chinoiserie, ja, oder diese Porzellansammelei, von der ich vorher sprach und andere Beispiele, die wir uns gleich angucken, mehr. Erkenntnis der Ursachen und Wirkungen aller die Menschheit betreffenden Ereignisse im Interesse der gesellschaftlichen und persönlichen Weiterentwicklung bestimmt die Philosophie eines Voltaire oder eines Rousseau, eine ganz unvoreingenommene Betrachtung dessen, was man wahrnehmen kann. Öffentlich zugängliche Museen, mehr und mehr, ich hatte schon davon gesprochen, und wir sehen hier eine Abbildung, wo Joachim Winckelmann zu sehen ist, 1764. Ich sagte es bereits, Begründer der klassischen Archäologie und der modernen Kunstwissenschaft, Hauptwerk und in jedem geisteswissenschaftlichen Studium Thema, auch heute noch selbstverständlich, Geschichte der Kunst des Altertums, eine ganz wesentliche Grundlage für die Kunstgeschichte und für das Verständnis von Klassizismus und Antikenbegeisterung im 19. Jahrhundert. Goethe, Schiller und so weiter, die haben alle ihren Winckelmann gelesen gehabt. Und das ist jetzt so ein Beispiel. Es gab dann eine Riesenkultur, eine Os, wenn Sie so wollen, der Gipsabdrücke, Hier haben wir einen Gipsabguss nach einem römischen Original, die sogenannte kleine Herkulanäherin. Und das muss man sich vorstellen als letztendlich in jeder gutbürgerlichen Wohnstube irgendwie so ein Gipsabguss und so ein Zeugnis edler antiker Größe sozusagen. Heute würde man vielleicht sagen, so eine Art Religionsersatz auch ein bisschen. Die Pyramide des Gaius Cestius steht in Rom. Ganz in der Nähe liegt Goethes Sohn August begraben. Und auch diese Pyramide, Ausdruck von einer Ägypten-Begeisterung der damaligen Zeit, Orient als akademischer Gegenstand und Reiseziel. Die ganzen Obelisken, die man zum Beispiel in Paris stehen sieht und die Napoleon sich aus Ägypten, sagen wir mal, besorgt hat, die kommen letztendlich auch aus so einer Motivation. Ja, es ist nicht nur einfach ein Machtanspruch und eine Herrschaftsgeste, ist es auch, ja, aber es ist eben auch geprägt von dem damaligen Interesse an diesen Kulturen. Ferne und Nähe wäre der vierte Bereich, den wir uns anschauen mit einigen wenigen Bildern. Weltneugier auf vergangene Epochen und ferne Kulturen führen dazu, dass man mit so einer bisschen verzerrten Wahrnehmung natürlich auch idealisiert. Quinoiserie hatten wir uns schon angeschaut, beziehungsweise hatte ich schon erwähnt. Und es gibt tatsächlich den Begriff des China-Wahns in dieser Zeit. Ja, alles war chinesisch, China, chinesisch war eine Mode, Sonnenschirme, Kimonos, Make-up, die chinesische, höfische Kultur, Wandschirme, eine ganze Stilisierung eigentlich auf Chinesisch. Chinesisch war einfach in. Ohne dass es jetzt notwendig wirklich was mit dem realen China zu tun gehabt hätte. Es war mehr das Bild, was man hatte von China. Parallel dazu aber gab es tatsächlich natürlich Entdeckungsfahrten zu fremden Völkern, Tieren, Pflanzen, die vielfach auch von Künstlern begleitet wurden. Vielleicht kennt die eine oder andere von Ihnen die Namen Johann Reinhold und Georg Forster, die mit Kapitän Cook auf seinen berühmten 3 Seereisen unterwegs waren und alles dokumentiert haben, was zu sehen war, malerisch, visuell. Und mit diesem zunehmenden Blick in die Ferne und dem Faszinosum für Andenken und Mitbringsel, Exotika, ist auch ein neues Bewusstsein für die Nähe entstanden. Ich hatte es auch schon gesagt, Aufkommen eines romantisierenden Heimatbegriffs, so ab 1800 etwa. Und im Zuge wo steckt da die Wahrheit drin, einer idealisierenden Naturbetrachtung, sind Landschaft, sind Aussicht, solche Themen auf einmal was ganz anderes, und wir werden uns das ein bisschen später auch noch anschauen. Und tatsächlich beginnt in dieser Zeit auch sowas wie eine touristische Infrastruktur. So Orte wie Wildbad zum Beispiel in Schwarzwald und andere haben ja eine uralte touristische Tradition, die in dieser Zeit ihren Beginn nimmt. Alexander von Humboldt ist sicher einer der bekanntesten dieser Reisenden damals, der über 5 Jahre diese gigantische Fahrt nach Nord-, Mittel- und Südamerika unternommen hat und da sehr viel Dokumentarisches, aber auch Pflanzen und Samen und solche Dinge mitgebracht hat. Erst 1825 dann wieder, dann auch nochmal eine Reise nach Zentralasien. Als sein Opus Magnum, finde ich auch ganz schön, gilt ein Werk, betitelt mit nichts weniger als Kosmos. Und man kann daraus schön schließen, ja, wie eigentlich mit diesen Reisen doch der Anspruch war eines grundsätzlichen Weltverständnisses sozusagen. Hier ist auch ein schönes Exponat, das wird man nicht so gut sehen können, aber das reicht ja auch, hier das als Platzhalter wahrzunehmen. Hier sind die drei Seereisen des James Cook dokumentiert, der übrigens auch dann die sogenannte Terra Australis Incognita, das heutige Australien, entdeckt hat und ganz klar neben naturwissenschaftlich geprägten Aufgabenstellungen auch den Auftrag hatte, hier wörtlich zitiert, die geeigneten Orte des Landes im Namen des Königs von England in Besitz zu nehmen. Also das ist damals auch eine Blütezeit des Kolonialismus, wenn man so will. Hier sehen wir, wie vorher angekündigt, so ein Porzellanset um 1700 extra für die verrückten Europäer hergestellt, das aus der Sammlung von August dem Starken. Liebe und Empfindsamkeit ist das fünfte Themenfeld. Mit dem Aufkommen, dem Erstarken der Bedeutung des Bürgertums haben nicht mehr länger Adlige das alleinige Sagen, sondern mehr und mehr treten Kaufleute, Unternehmer, Juristen, Ärzte, Professoren, Lehrer, Beamte in einen Status, der die Öffentlichkeit prägt. Und ganz klar, diese Leute haben ja nicht vom Geburtsrecht her ihren Status, sondern einfach aus ihrer persönlichen Leistung resultieren, natürlich auch aus, von mir aus, Bildungsprivilegien. Und diese Dinge nehmen zu, oder diese Qualitäten nehmen mehr und mehr an Wichtigkeit zu. Und demgegenüber stehen, wenn es jetzt um die Wahl des Ehepartners geht, entsprechend wirtschaftliche oder politische Erwägungen zurück. Infolgedessen ändert sich auch das Ehe- und Familienbild. Liebe als tragendes Element der Beziehung tritt auf den Plan. Also ich muss mir meine Braut nicht mehr aussuchen nach Standeskriterien, sondern ich sehe in dieser Zeit Gefühl, Harmonie, Übereinstimmung als Erfolgsrezept für eine funktionierende Beziehung. Das hängt auch damit zusammen, dass ich, weil es eine mehr und mehr sich auf den Mann abstellende Erwerbstätigkeit gibt, kann ich besser arbeitsteilen. Und hier liegt letztendlich die Wurzel auch, wenn Sie so wollen, der Verbannung der Frau in den privaten Bereich. Gleichzeitig gibt es aber auch diese Frauenemanzipation, also das hat in dieser Zeit zwei Seiten. Ganz klar ist aber, dass aus dieser Zeit die Liebesheirat als Vorstellung und als Ideal resultiert. Parallel dazu spielt auch das Thema Erziehung eine große Rolle, und Erziehungsideale und der Erziehungsbegriff werden neu analysiert, so zum Beispiel von Rousseau in seinem Roman Emile oder über die Erziehung. Es gibt Leute wie Heinrich Pestalozzi, die auch heute noch interessante Dinge zum Thema Kindererziehung zu sagen haben. Und es werden auch eine ganze Reihe von Bildungsromanen veröffentlicht, die literarisch auch von großer Bedeutung sind. Also das Thema Entwicklung aus eigener Kraft, gemessen an den Umständen, die ich vorfinde, das ist so ein Thema des Bewusstseins in diesen Jahren und Jahrzehnten. Empathie, kann man sagen, wird zunehmend zur Kulturtechnik, die sogenannte Herzensbildung, die Empfindsamkeit tritt als Erkenntnisinstanz der Vernunft an die Seite, weil du einfach siehst, dass die reine Verstandestätigkeit allein möglicherweise nicht ausreicht, um Moral zu leben, und weil du einfach auch mit diesem generellen Interesse der Vernunft an der Analyse alles Menschlichen natürlich auch die Welt der Gefühle erkundest. Mit dieser Empfindsamkeit haben wir in der ausgehenden oder in der späten Aufklärung letztendlich auch sowas schon wie Vorboten der Romantik, die ausgesprochen emotional an die Welt rangeht. Und was auch zur Aufklärung gehört und zu dieser, ja, zu diesem Selbsterlebnis der Bürgerlichkeit, der familiären Werte, der Harmonie, ist auch eine besondere Hinwendung zur Freundschaft, zur Kultur der Geselligkeit. Briefwesen nimmt zu, es gibt Poesiealben, solche Dinge. Wie ich mir das alles so angeschaut habe, dachte ich auch, die alte Burschenherrlichkeit, ja, die heute eher auch dem Verdacht ausgesetzt ist, vielleicht ein bisschen rechtsradikal oder rechtslastig zu sein vielfach, die hat natürlich in dieser Zeit auch eine ganz große Kultur. Also gemeinsam saufen und feiern und eine Menge Spaß haben, das gehört auch in diese Zeit hinein. Hier sehen wir die Familie des kurbayerischen Hofarztes Erhard Winterhalter mit seiner Familie als Visualisierung jetzt dieses neuen Familienbilds, wenn man so will, verbildlicht zum Beispiel, wenn man ihn jetzt anschaut, wie er den Arm um seinen Sohn gelegt hat, als Vater, der sich einfach kümmert, dem der Sohn ein Anliegen ist, der wiederum ganz stolz was vorliest gerade. Ja. Also diese Figuren stehen nicht einfach oder sitzen nicht einfach nebeneinander, sondern die sind einander zugewandt. Daneben sitzt die Frau, die sich auch hingebungsvoll mit der Tochter im Arm darstellt. Und interessanterweise, das werden Sie nicht gut sehen können, sind die beiden, also Mann und Frau, durch so eine Bilddiagonale getrennt, und unten dieses schwärzlich-weißfleckige, das ist eine Hundeschnauze, der Hund stellvertretend für Treue, ja, an dieser wichtigen Position der Bilddiagonale, so die ideale Familie, wenn man so will. Und natürlich auch jemand Bürgerliches, zwar ein Hofarzt, aber eben einfach kein Adliger. Dann hier, ich lese sie mit Freuden wieder, das junge Paar, verheiratet schon, kramt nochmal die alten Liebesbriefe raus und schwelgen in Erinnerungen. Der Umhang so locker über den Stuhl geworfen, so ist eine private Szene. Ja, damals hätte man vielleicht gesagt, das ist ein bisschen Schlamperei bei denen, das nimmt man heute nicht mehr so wahr. Es ist quasi eine intime Geschichte, die auch dadurch verstärkt wird, dass sie sich ihm so zuneigt. Ja, es ist so ein ganz, ganz inniges Bild, und das gibt so, ich sag mal, die Gefühlswelt wieder. Man kann sowas zum Beispiel auch, wer es gelesen hat, in den Leiden des jungen Werther mitkriegen. Ja, das ist so diese spezielle Art von emotional geprägter Zuwendung und Familie und solche Dinge. Man ist auch sehr aufmerksam auf Gefühle überhaupt. Und dieses Bild hier eines weinenden Mädchens, die hat also da irgendwas, auch einen Liebesbrief oder irgendwas gelesen und jetzt bricht sie in Tränen aus. Das andere Mädchen beobachtet sie so ein bisschen mit belustigtem Verständnis, vielleicht auch hier wieder der treue Hund. Ja, es geht also um Treue. Und das vielleicht Interessante neben dieser Bildwürdigkeit, der Gefühlsaufwallung, ja, das hast du ja, hast es nicht gehabt vorher. Du hast nicht gehabt, dass jemand weinend und dann noch irgendwie so ein bürgerliches Mädchen weinend dargestellt wird. Das ist ungewöhnlich. Was auch ungewöhnlich ist, ist, dass so ein Bild überhaupt schon das Motiv insgesamt darstellt. Dass jemand weint, war in den Zeiten davor Bestandteil irgendeiner größeren Komposition und dann hast du so ein Bild gebraucht als Studie einer Weinenden und dann konntest du das einbauen als Maler. Dass sowas aber allein zum Bildgegenstand wird, das ist ungewöhnlich und ist schlüssig für diese Zeit. Oder hier die Darstellung des Prinzen Albert von Sachsen mit seinem Schaukelpferd, schon 1833, aber auch in diesem Kontext noch zu interpretieren. Was uns vielleicht nicht mehr so aufgeht, der hat tatsächlich Spielkleidung an. Ja, also in Bildern 100 Jahre, 150 Jahre zurück, da würde der in einem fürstlichen Ornat gezeigt werden. Und er hätte auch kein Schaukelpferd, sondern der hätte ein richtiges Pferd. Ja? Also diese Visualisierung von einer echten, realen, kindlichen Welt, die ist was Neues und die ist Ausdruck von, wir nehmen jetzt mal Kinder wirklich als Kinder wahr. Das ist ja auch was in dieser Zeit erst allmählich ins Bewusstsein kommt. Kinder sind nicht einfach kleine Erwachsene, sondern haben eine Kinderwelt, haben eigene Bedarfe, Bedürfnisse und denen müssen wir gerecht werden. Das kennen ja möglicherweise auch viele von Ihnen. Das ist ein kleiner Gipsabguss und aus diesem Gipsabguss wurde dann tatsächlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts das Goethe- und Schiller-Denkmal in Weimar. Und an dieser Skulptur ist interessant, dass ganz wichtig war, dass die ein Zeugnis der Freundschaft abgibt. Das wird sichtbar an diesem Arm, den Goethe um den jüngeren Schiller gelegt hat, oder auch daran, dass, das ist hier nicht zu sehen, die Hände, ja, die so hintereinander gelegt sind, Goethe streckt seine Hand so vor und Schiller hat seine so, die fassen im tatsächlichen Denkmal dann gemeinsam den Lorbeerkranz, der ihnen beiden gebührt. Also sie werden wirklich auch in ihrer Gleichberechtigkeit und Gleichwertigkeit dargestellt. Interessantes Detail auch noch, der Finanzier, fürstliche Finanzier dieses Denkmals hat sich ausbedungen, dass sie quasi echte, reale Alltagskleidung tragen und nicht irgendwie Toga oder Gewand. Also dass sie wirklich als Menschen wie du und ich rüberkommen. Das hier sind zwei so Poesiealben, wie sie typisch sind für diese Zeit. Da gibt es einen richtigen Boom für solche Bücher, wo man dann kleine Zeichnungen reinmacht mit Standbildern, Efeuranken für Treue und kleine Verse reinschreibt oder Rosen als Sinnbild der Freundschaft, Lorbeerkränze und so. Ja. Also da wird die Verbundenheit und die gefühlsmäßige Zugewandtheit gefeiert. Und das ist ein ganz spezifisches Merkmal auch dieser Zeit. Sechstens, zurück zur Natur. Städte sind das Grab des Menschen, so hat Rousseau das in seinem Emile formuliert und hat damit sozusagen einen Widerspruch formuliert, den man in einem übertragenen Sinn auch für die Aufklärung als grundlegend betrachten kann, weil du, wenn du aus den herrschenden Strukturen hinausgewiesen wirst, dann quasi auch den Weg auf das Neue zu suchen könntest. Natur ist ein philosophischer und ästhetischer Schlüsselbegriff im 18. Jahrhundert und es geht nicht um Natur im Sinne von Naturwissenschaft, Pflanzen, Tiere, wissenschaftlich zu zergliedern allein, darum geht es auch, aber es geht eben auch darum, so etwas wie eine äußere und innere Natur des Menschen zu entdecken, also die Natur als Sinnbild sozusagen. Wie ist denn in der Natur das Leben eigentlich gemeint? Was ist das Wahre? Was ist das Wesentliche? Was können wir aus der Natur ablesen, um vernunftgemäß, aber auch moralisch, also rechtschaffen zu handeln? Und deshalb ist die Natur eben auch ein Gegenstand der Hinwendung für Empfindungen und sinnliche Wahrnehmungen. Darüber wird die Natur neben ihrer Erkenntnisdimension auch zu einer Quelle des Glücks. Und in der Natur kann ich gebildet werden, kann ich lernen, finde ich Erziehung. Und das ist so der Schlüssel zu dieser reichhaltigen Naturpoesie, die es dann gibt, die es auch in vergangenen Epochen so nicht gibt. Ja? Im Literaturstudium hatten wir von Gottsched irdisches Vergnügen in Gott, ein Gedichtzyklus, wo im Prinzip nur die Natur gefeiert wird, die Schönheit der Blüten, der Gärten, der Bäume, als Sinnbild einer göttlich gemeinten Welt. Und das steckt natürlich auch hinter dieser Hinwendung zur Natur. Es gibt eine große Faszination für Reiseberichte, wie gesagt auch Tourismus. Die Landschaftsmalerei beginnt in dieser Zeit. Du hast vorher in dem Sinn keine Landschaftsmalerei. Du hast vielleicht eine tolle Landschaft, quasi legitimiert dadurch, dass da im Vordergrund dann irgendwie eine Szene, eine menschliche Szene sich abspielt. Aber die reine Landschaft, die hast du erst in dieser Zeit. Und Leute wie Caspar David Friedrich, der Ihnen vielleicht bekannt ist, der steht da ganz am Anfang einer Entwicklung, die aus dieser Naturbegeisterung her kommt und aus der Annahme oder der Vorstellung, dass die Natur sowas wie eine Wahrheit vermittelt. Parks kommen auch aus dieser Hinwendung auch zu einer idealisierten oder idealen Natur, denn der Garten ist eine idealisierte, ist eine ideal gestaltete Natur. Der Garten, den wir sich selbst überlassen, der wird zur Wildnis. Fêtes galantes sind so eine Vergnügung des Adels. Da ging es darum, auch kostümiert, sich geziert in der Natur zu treffen, Picknicks, solche Sachen kommen daher. Und in der Literatur, aber auch in Bildern, finden wir vielfach diese sogenannten Schäfer-Szenen in einem idealen Land namens Arkadien, ein Begriff, der von Vergil entlehnt ist und in dieser Zeit einfach eine idealische, schöne und wahre Landschaft verkörpert. Und man blendet natürlich alles aus, was in dieser Hirtenwelt eher nicht so schön ist. Das ist einfach eine ideale Welt, in der man ideal lebt und ideal fühlt. Demgegenüber, das ist auch wieder ganz interessant, tritt auch die unbeherrschbare Natur, weil man sagt, ja, aber die wahre Natur ist möglicherweise ja auch dort, wo sie wild ist, wo sie unverbildet ist, und da schauen wir hin, weil wir vielleicht da auch nochmal eine andere und eine tiefere Erkenntnis gewinnen. Die sogenannte Ästhetik des Erhabenen, dessen, was letztendlich auch vom Menschen unbeeinflusst ist. Und damals beginnt man sich zum Beispiel sehr für die Alpen zu interessieren, und es beginnt ein Alpentourismus und eine große Faszination letztendlich auch für diese wilde Bergwelt. Hier sehen wir ein Bild von Johann Christian Klengel, der übrigens in Dresden damals, als er dieses Bild gemalt hat, eine Professur für Landschaftsmalerei antrat, was Neues war, so einen Lehrstuhl gab es bis dahin nicht. Und der hat quasi als Beweis seiner Könnerschaft dieses Bild hier gemalt. Ist ein bisschen schwer zu sehen. Wir sehen hier links so einen braunen Kasten, das ist ein Sarkophag, und gegenüberliegend sehen wir so kleine nackte Figuren, Nymphen, die quasi in so einer idealischen Badeszene für das Leben stehen, was dem treuenden Sarkophag da gegenübergestellt ist als Gegengewicht. Ja, wenn Sie so wollen, eine kleine Allegorie des Lebens und Sterbens oder der Polarität dessen, was menschliches Leben eben auch ausmacht. Julius Schoppe der Ältere hat hier visualisiert, was wir heute eine schöne Aussicht nennen würden, sowas wie ein Erinnerungsfoto. Damals ich mit meinen Künstlerfreunden, da sind wir in einen Park, von Schloss Aigen gegangen und haben uns da auf eine Bank gesetzt. Ja, das sind alles so Erscheinungen der Zeit. Du hast den Park, der Park öffnet sich zu einer schönen Aussicht, und da ist dann auch eine Bank aufgestellt, dass du diese schöne Aussicht genießen kannst. Biedermeierliche Romantik, deswegen, weil hier natürlich auch der Anfang einer Gegenbewegung, wenn man so will, zur Aufklärung schon gelegt ist, so einer allzu privaten Flucht ins Apolitische und vielleicht künstlich Schöne. Demgegenüber stehen dann solche Darstellungen, die eben genau das Wilde zeigen und in eine Zeit fallen, in der es eine europaweite Alpenbegeisterung gibt. Bin ich eigentlich völlig aus der Zeit jetzt gerade? 2051? Na, ich müsste eigentlich jetzt schon bald mal fertig werden, gell? Wann muss ich denn zu Ende sein? Um 21 Uhr eigentlich, gell? Da ist alles zu Ende. Dann bin ich ja dramatisch über die Zeit. Dann mache ich mal ein bisschen schnell. Ich sagte ja eingangs, dass die Konzentration auf die Vernunft und auf den Verstand auf der einen Seite eben auch mit einem gewissen Automatismus dazu geführt hat, dass man sich vernünftigerweise auch die Schattenseiten der menschlichen Welt angeschaut hat. Hier ist ein schönes Zitat, finde ich jedenfalls, aus Faust, wo Mephisto sagt, ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war, ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar, das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht den alten Rang, den Raum ihr streitig macht. Mit der Auflösung des traditionell christlich geprägten Weltbilds gibt es natürlich auch einen erhöhten Bedarf an Sinn, an Richtung. Und außerdem gibt es gleichzeitig auch einen kritischen Blick darauf, was die Realität letztendlich auch an Schwierigkeiten, an Exzessen bietet. Und deshalb gibt es in dieser Zeit auch einen Strom von Kunstwerken, die genau diese Seite betrachten, mit einer gewissen Besessenheit vielleicht betrachten, Piranesi, Goya, aber auch de Sade oder Mary Shelley stehen für diese Faszination am Abstrusen. Ja, Mary Shelley, Frankenstein, Bram Stoker, Dracula, das kommt alles in dieser Zeit, wo man sich eben auch auf diese Seite des Menschlichen kapriziert. William Hogarth ist jemand, der hier zum Beispiel in diesen Four Stages of Cruelty mit einem moralischen Anspruch damit beschäftigt, was die Menschen auch, zu was für Grausamkeiten die Menschen in der Lage sind. Ich erkläre das kurz. Man sieht hier auf dem ersten Bild, das sind Vorläufer der Comicstrips, wenn Sie so wollen. Also das sind bebilderte Traktate. Ja, da gibt es immer auch ein bisschen Text dazu. Auf dem ersten Bild oben links werden diverse Tierquälereien gezeichnet, die du einfach auf der Straße beobachten kannst, und er zeichnet sie hier ab. Die Figur mit der hellen Mütze, etwa in der Bildmitte, ist die Hauptfigur, die im nächsten Bild oben rechts mit einer noch brutaleren Quälerei wieder gezeigt wird. Der schlägt da also auf dieses gefallene Pferd ein. Nebendran wird da auf dieses Schaf eingeschlagen. Und in dem Bild unten links ist dann der gleiche Mensch, wird dabei erwischt, wie er so einer armen Frau die Kehle durchgeschnitten hat. Und im Bild unten rechts ereilt ihn dann sein Schicksal, weil er nach seiner Hinrichtung von den Anatomen ausgeweidet wird. Ja, und so gibt es sehr, sehr viele Darstellungen von Hogarth, der so wirklich so ganz grauenvolle Dinge vorführt, die durchaus eben auch dadurch einen moralischen Anspruch haben. Piranesi mit diesen Carceri d'Invenzione zeichnet erfundene Fantasiearchitekturen, die schauerlich dadurch werden, dass du über die Überlagerung von Perspektiven und auch durch diesen nervösen Strich, den er letztendlich hat, nie so genau weißt, was ist eigentlich was. Und das ist durchaus beabsichtigt. Das sind wirklich Höllen- oder Gefängnisvisionen, die einfach von der Faszination für dieses abseitige Leben. In eine ähnliche Kategorie gehört Goya. Das kennen Sie sicherlich. Der Schlaf der Vernunft produziert ungeheuer. Da geht es darum, das ist letztendlich eine Serie von sehr vielen, von sehr, sehr vielen Bildern, in denen er so psychologische und psychische Visionen und Halluzinationen beschreibt. Das hat auch einen biografischen Hintergrund, weil er gehörlos wurde und sehr stark isoliert sich gefühlt hat und auch eigensinnig sich praktisch immer mehr von dem entfernt hat, was von ihm als ehemaliger Hofmaler gefordert war. Er porträtiert sich da ein Stück weit selber, er hat da so Malutensilien an der Seite und es ist eben auch eine zeittypische Geschichte.
Ja, wenn wir noch zwei Worte wechseln, dann sollten wir jetzt Schluss machen, weil eigentlich ist es.
Okay.
Willst du zu Emanzipation und Öffentlichkeit einen Satz sagen und zu dem letzten Bild auch?
Ja, genau. beziehungsweise ich mache jetzt einfach nur noch die Bilder 1, 2, 3, 4, Emanzipation und Öffentlichkeit. Ich habe darüber gesprochen, dass durch Bildreproduktionsmöglichkeiten und Abbildlichkeit einfach auch die Aufklärung vorangetrieben wurde, ob das über solche zigfach gedruckten Karikaturen kam oder über andere Dinge, wie dieses Bild hier, was tausendfach reproduziert wurde, wo man wirklich das erste Mal Napoleon im Krönungsornat auch so eine ganz gezielte Visualisierung von einem Herrschaftsanspruch eines Bürgers macht. Und das letzte Bild hier, und dann bin ich wirklich zu Ende, ist das Bild der neuen Frau sozusagen, wenn Sie so wollen. Also hier erfüllt die Kunst den Anspruch, letztendlich auch den Fortschritt abzubilden. Das Bild der neuen Frau in ihrer Unmittelbarkeit und ihrer Natürlichkeit, übrigens eine Dame aus Stuttgart, die Frau des bekannten Klassizisten Dannecker, die nicht zufällig in den Farben der Trikolore gekleidet ist. Blau, Rot, Weiß. Herzlichen Dank. Und danke, dass Sie so lange ausgehalten haben.
Ja, danke fürs Bilder zeigen und erklären über die Aufklärung. Ganz kurz Ihnen die Gelegenheit, haben Sie Fragen, wollen Sie was ergänzend wissen, Herrn Pfeil auf den Zahn fühlen, den aufklärerischen, oder müssen Sie die Bilder erstmal verkraften und verarbeiten? Ich denke, dass wir, wenn du mir das zur Verfügung stellst, wieder bei dem Vortrag auch nicht nur die Aufnahme dann online stellen werden, sondern auch noch die Folien. Dann können Sie sicher nochmal alles in Ruhe nachschauen. Und ich nehme mal an, es gibt einen Katalog, oder, zu dieser Ausstellung?
Gibt es, ja. Der ist auch in der Literaturliste erwähnt. Und den zu beziehen, das lohnt sich, wobei das wirklich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt dessen ist, was man da sehen könnte. Ganz, ganz hervorragende Dokumentation der Kunst in der Aufklärung.
Nun gut. Wir klären uns nächste Woche wieder auf. Und zwar wird dann Bille Haag da sein, eine Schriftstellerin, die ein bisschen an der Vernunft kratzt, glaube ich, und nachfragt, wofür sie denn so gut ist. Und zum anderen uns Einblick gibt in einen Roman, der den Titel trägt, Königin der Nacht. Und da sollte es klingeln, da darf man an Mozart denken. Und ich bin gespannt, was sie uns aus diesem noch unveröffentlichten Manuskript vortragen wird. Vielleicht sind Sie wieder dabei, würde mich freuen. Schönen Abend und nochmal Dankeschön, Julian Pfeil.
Danke.